Die sehr gute Nachricht an der Stelle ist, und das habe ich auch schon unserem jetzt scheidenden Bundeskanzler damals im Kanzleramt gesagt, sie werden nicht viele Gespräche haben, wo Industrien hier sind, die nicht nach Subventionen schreien. Wir tun das nicht. Wir wollen kein Geld von der Regierung. Wir wollen kein Geld vom Staat. Wir wollen das gerne selber machen. Wir wollen aber nur auch befähigt und in die Lage versetzt zu werden, unternehmerisch handeln zu können und agieren zu können. Und da scheitert es eben.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Deutschland braucht Branchen, in denen auf Jahre gesehen Wachstum herrschen kann, wo Musik drin ist, wo, Fantasie beflügelt werden kann. Die pharmazeutische Industrie, die Pharmabranche, das Gesundheitswesen, da werden Stellen geschaffen, da ist viel Potenzial, aber es gibt eben auch Gegenwind. Diese Branche ist sehr mittelständisch geprägt, auch wenn man bei der Pharmaindustrie gern an Bayer und Co. denkt, natürlich auch viele ausländische große Player, aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viel im Mittelstand. Und was den umtreibt, was das da auch für Themen gibt von der Politik, von Bürokratieseite und so, das bespreche ich jetzt mit Kai Joachimsen. Er ist Präsident des Bundesverbandes der pharmazeutischen Industrie, kurz BPI. Hallo Herr Joachimsen, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie, Herr Giersch. Schönen guten Morgen.
Sie sind ja auch Doktor, wenn ich jetzt mal so frage. Wenn das Gesundheitssystem bei Ihnen jetzt auf der Pritsche liegen müsste und Sie würden den, Gesundheitszustand des Gesundheitssystems feststellen, sind wir leicht verschnupft, kerngesund oder wie sieht das in Deutschland aus?
Also wir sind unmittelbar vor der Fragestellung, ob wir auf Intensivstationen verlegt werden müssen. Unserem Gesundheitssystem geht es nicht so gut, wie es ihm gehen sollte. Wir haben eine sehr komplexe Struktur unseres Gesundheitssystems. Das kennt auch jeder Mensch im Prinzip in Deutschland. Es ist irgendwie zwar für alles gesorgt, aber es ist extrem schwierig, Arzttermine zu bekommen. Es ist offensichtlich eine ganz andere Welt, wenn man in einer Klinik behandelt wird versus einem niedergelassenen Arzt. Wir haben ein großes demografisches Thema in diesem Land. Wir werden immer älter und arbeiten immer weniger. Das muss finanziert werden. Wir haben eine strikte Trennung zwischen den Sektoren, also das, was ich gerade schon ansprach, Klinik und ambulant. Das macht aber aus Sicht der Behandlung wenig Sinn, ehrlicherweise. Wir haben völlig verschlafen und versäumt, Digitalisierung nach vorne zu stellen. Das kennt auch jeder, der sich mal in ärztliche Behandlung gibt. Sie müssen immer wieder dieselben Fragebogen ausfüllen. Alles ist in Papier, immer noch. Die elektronische Patientenakte ist jetzt gestartet, aber auch mit einem Fehlstart direkt. Und das nach, 20 Jahren Vorbereitungszeit. Wir sind da wirklich so das Schlusslicht weltweit, muss man inzwischen sagen. Und für all das geben wir viel, viel mehr Geld aus als alle anderen Länder dieser Welt, mit Ausnahme der USA. Das kann man so lange rechtfertigen, solange die Outcomes, die Ergebnisse besser sind. Das ist aber nicht mehr so.
Da steckt ganz viel drin. Wir werden nicht alles in extenso beschreiben können in dieser Folge sozusagen. Da würden wir, 24 Stunden brauchen. Fokussieren uns auf die Betriebe, auf die Industrie und ihre Rollen. Beim Gesundheitssystem, bei der Pharmaindustrie denkt man ja so an Bayer und natürlich ein paar ausländische Riesen. Aber ich glaube, die Branche ist auch sehr mittelständisch geprägt, oder?
Ja, das stimmt. Und dazu könnte ich sagen, dass Bayer in der pharmazeutischen Industrie noch nicht mal zu den größten zählt. Also sie sind, nicht in den Top 20 dieser Welt. Und interessanterweise sind diejenigen, die sich heute in der Top 20 finden, oftmals Unternehmen, die vor teilweise weit über 100 Jahren in Deutschland gegründet wurden, aber irgendwann mal das Land verlassen haben. Also an Bayer denkt man, vielleicht denkt man an Böhringer, vielleicht denkt man noch an Merck Darmstadt. Und dann wird es aber meistens schon dünn. Und das liegt unter anderem daran, dass unsere Branche tatsächlich sehr mittelständisch geprägt ist. Den neuesten Daten, die mir vorliegen, zufolge haben wir 670 pharmazeutische Unternehmen, also Unternehmen, die sich im weitesten mit der Herstellung, Erforschung, dem Vertrieb von Arzneimitteln befassen. Und etwa 85% davon sind mittelständisch, also kleine und mittelständische Unternehmen.
Gibt es bei all den Unterschieden denn etwas, was diese mittelständischen Betriebe in der Pharmaindustrie, naja, gemeinsam haben? Was treibt die um? Gibt es da solche Muster?
Ja, ich glaube, das Ziel, was alle gemeinsam haben, ist tatsächlich, dass sie Produkte entwickeln für die Gesundheitsversorgung. Also sicherzustellen, dass Erkrankungen, die die Menschen ja nun einfach mal ereilen, ob man will oder nicht, darauf medikamentöse Antworten zu finden. Das ist sicherlich so die gemeinsame Klammer. Und da es so komplex ist und so forschungsintensiv, gibt es halt natürlich auch in aller Regel eine Spezialisierung auf den einen oder den anderen Bereich. Selten finden Sie Arzneimittelhersteller, die das gesamte Spektrum abbilden. Dafür ist einfach die Komplexität zu hoch. Das gibt es aber auch in anderen Branchen. Also ein Automobilhersteller ist seltenst auch ein Hersteller von Nutzfahrzeugen und Motorrädern. Alles hat Räder, alles hat Motorräder. Aber so ähnlich ist die Spezialisierung auch dann in unserer Industrie. Und gerade im Mittelstand finden wir ganz viel auch familiengeführte und familiengegründete Unternehmen, die natürlich auch langfristige Ziele verfolgen, oft in ihren jeweiligen Regionen aber schon ein signifikanter Player, wie man so schön sagt, sind und da vernetzt, aber sehr oft auch überhaupt noch nicht international arbeiten.
Nun sucht Deutschland ja ein neues Geschäftsmodell, sagt man so platt, also auf jeden Fall Wachstumsgelegenheiten. Ist die Pharmaindustrie inklusive dieser genannten mittelständischen Betrieben aus Ihrer Sicht ein, naja, Hoffnungsträger, eine Branche, die wirklich das Potenzial hat zu wachsen, nennenswert?
Definitiv. Und warum sage ich das? Weil es gibt wahrscheinlich keinen wichtigeren Bedarf am Ende des Tages, wenn man sich mal wirklich vor Augen führt, was ist wichtig im Leben. Da kommt immer wahrscheinlich sofort das Thema Gesundheit. Schopenhauer hat ja diesen berühmten Spruch geprägt, Gesundheit ist nicht alles, aber alles ist nichts ohne Gesundheit. An genau dem Thema arbeiten wir als Industrie. Also diese natürliche Nachfrage ist da und natürlich mit dem auch eben schon erwähnten Thema der zusätzlichen Alterung, einfach dem Fakt, dass wir die Mehrzahl der Erkrankungen heutzutage überhaupt auch noch gar nicht richtig gut behandeln können. Viele schon sehr gut, teilweise Heilung, aber sehr, sehr viele noch nicht. Also das ist, ich sag mal, eine natürliche Nachfrage. Und dann ist es natürlich so, dass die Produktion, Erforschung, Herstellung, Entwicklung von Arzneimitteln auch jede Menge Know-how braucht. Es braucht Wissenschaft, es braucht gute Forschung, es braucht ganz viel Ingenieurwissenschaft, es braucht jede Menge gut qualifizierter Fachkräfte. Und das sieht man dann auch in der volkswirtschaftlichen Bilanz. Jeder Euro, der in Gesundheitsindustrie investiert wird, resultiert noch in ungefähr 86 Euro Cent weiterer Wertschöpfung durch zum Beispiel Zulieferindustrie. Also ja, Deutschland ist traditionell eigentlich ein sehr gut geeignetes Land, um Forschung und Wissenschaft nach vorne zu bringen. Und gerade auch im Bereich der Arzneimittelforschung war Deutschland immer führend. Eine Firma hatten wir jetzt mehrfach schon genannt. Ich mache es jetzt kein weiteres Mal. Es gibt da viele weitere. Und wir sehen das ganz, ganz oft, dass Grundlagenforschung oft aus Deutschland kommt. Und dann aber, und das ist vielleicht dann später noch Gesprächsgegenstand, manchmal dann das Land verlässt, weil die Rahmenbedingungen noch nicht stimmen. Aber ja, Deutschland hat eine sehr, sehr stabile Möglichkeit, mit der Gesundheitsindustrie, pharmazeutische Industrie, Medizinproduktindustrie, auch ganz wichtig, da sind viele Global Player auch schon da, weil sie einfach technologisch sehr weit sind. Das kann wirklich die neue Automobilindustrie werden als strategische Leitindustrie. Und wir sind sehr, sehr dankbar, dass das erkannt wurde und möglicherweise auch ein bisschen jetzt ja, getriggert durch die Erlebnisse, die wir hatten während der Pandemie beispielsweise. Also wenn man auf einmal ohne Arzneimittel dasteht, dann weiß man sehr, sehr gut, wie wichtig ein Arzneimittel ist. Und ich bin ja selber Arzt und weiß auch, dass die meisten der Patienten, die ich behandelt habe, ich nur dann erfolgreich behandeln konnte, wenn auch die entsprechenden erforderlichen Medikamente zur Verfügung gestanden haben. Also lange Rede, kurzer Sinn, ja, Gesundheitsindustrie, pharmazeutische Industrie kann wirklich ein Wachstumsfaktor auch für dieses Land sein. Im Übrigen, gesunde Menschen sind auch Menschen, die im Beruf stehen und leistungsfähig sind und eben nicht krank sind. Und auch da tragen wir einen großen Teil dazu bei.
Welche Rolle spielt dabei die technologische Entwicklung? Also man liest ja viel von den enormen Sprüngen, die im Medizinsektor gerade unterwegs sind, durch KI. Böhringer Ingelheim doktert schon mit Quantencomputern rum und sorgt dafür, dass vielleicht auch klinische Tests schneller gehen. Also das ist jetzt so ein Beispiel. Wir haben aber, wie gesagt, auch ganz viel KI-Themen. Ist das vielleicht auch gerade für kleinere Unternehmen, die für viele Studien, das finanziell natürlich auch sehr aufwendiger ist, schneller Dinge erledigen können? Also ist das für Sie echt ein Hoffnungsträger, dass sich gerade im Medizinsektor durch KI und Co. so viel tut?
Hätten Sie es nicht angesprochen, hätte ich den Punkt von mir aus gebracht. Das ist für uns ein potenziell positiver Gamechanger, also gerade auch für kleinere Unternehmen. Sie haben das richtigerweise angesprochen, Herr Giersch. Wenn Sie ein neues Medikament from scratch, also von null entwickeln müssen, wollen, dann können Sie sich darauf einstellen, dass das 2,5 bis zu 4 Milliarden Euro kostet. Warum? Weil der Aufwand für die Forschung enorm ist. Weil Sie dann, wenn Sie mal irgendwann eine Substanz gefunden haben, übrigens geht das auch inzwischen immer besser mit Hilfe künstlicher Intelligenz, Sie müssen nicht mehr alles im Labor verproben, sondern können rechnen lassen. Also das beschleunigt das Ganze auch. Sie müssen aber immer natürlich noch aufwendige Studien durchführen, vorklinische Studien. Wenn dann die Substanz sich als wirksam und sicher erwiesen hat, die nächste Phase, präklinische Studien, klinische Studien, in großem Stil mit vielen tausend Patienten, verblindet, placebo-kontrolliert, das kostet eben genau diese großen Beträge. Und das ist auch der Grund, warum diese ganz großen Unternehmen fast alle Deutschland verlassen haben, weil das in Deutschland eben nicht mehr so gut möglich war und zu kompliziert war und zu hyperbürokratisiert. Und für den Mittelstand war dieses Thema ohne KI im Prinzip nicht mehr erreichbar, finanziell nicht mehr erreichbar. Jetzt unter Anwendung von KI ist es aber durchaus denkbar, dass man im Bereich der Produktentwicklung, der Produkt- und Substanzfindung erstmal, ja, mehrere Gänge hochschalten kann und für viel weniger Aufwand und vor allen Dingen auch viel, viel schneller und auch zielgenauer richtige arzneimitteltechnische Antworten finden kann. Also aus meiner Sicht sind diese technischen Möglichkeiten rund um künstliche Intelligenz ein Enabler, eine Chance, tatsächlich auch für nicht so große Firmen Innovationen neu zu schaffen.
Zur Wahrheit gehört auch, Sie haben das Stichwort Rahmenbedingungen und Deutschland verlassen jetzt schon erwähnt, dass das eben viele Unternehmen tun. Jetzt mal ganz klar auch die Frage, woran liegt das? Was schadet den Unternehmen hierzulande?
Die deutsche Krankheit, um in diesem ganzen Terminus der Gesundheit und Krankheit mal zu bleiben, und das betrifft auch nicht nur die pharmazeutische Industrie, das sehen wir in sehr vielen anderen Branchen auch. Wir sind in Deutschland in sehr vielen Bereichen komplett überreguliert. Wir versuchen, jedes Detail zu regulieren und zu regeln per Gesetzen, per Verordnungen, die jenseits des operativen Alltages eines Unternehmens sind. Und gerade wenn Sie im Mittelstand sind, können Sie nicht alleine für diese ganze Bürokratie, ich nehme jetzt mal ein aktuelles Beispiel, was jetzt Gott sei Dank wahrscheinlich ja kassiert werden wird gemäß dem neuen Koalitionsvertrag, Lieferketten, Pflichten, Sorgfaltsgesetz heißt es, glaube ich, richtig. Man muss immer sich konzentrieren, dass man diese langen Namen dieser Gesetze richtig ausspricht. Also, Sie wissen, was ich meine. Dafür alleine brauchen Sie, um das nachzuhalten, zusätzliches Personal, die dafür aber irgendwie auch erstmal ausgebildet werden müssen. Und ich weiß, einige unserer Mitgliedsunternehmen haben wirklich dafür investieren müssen, um Menschen einzustellen, die sich um das Thema kümmern. Das ist ein Beispiel dafür, wie zu viel Regulierung es verhindert, dass man an diesem Standort noch arbeiten möchte. Wir sprachen eben über klinische Studien. Der Super-GAU, wenn Sie in Deutschland eine klinische Studie durchführen wollen, in sämtlichen Bundesländern und sämtlichen Kliniken, dann können Sie bis zu 54 verschiedene Datenschutzbeauftragte haben, die Sie überzeugen müssen, dass das alles so passt. Das geht nicht. Wenn Sie sich anschauen, in Spanien gibt es eine zentrale Plattform, wo Sie Ihre Studie anmelden, wo die Ethikkommission zentral sich das anschauen und wo Sie innerhalb von 4 Wochen in aller Regel eine Zusage haben, dass Sie diese Studie so durchführen dürfen oder eben auch, dass Sie jenes und welches ändern müssen im Design dieser Studie. Da sind sie bei uns bislang teilweise Jahre beschäftigt. Und dann kann sein, dass ein und dasselbe Proposal in NRW fliegt, in Niedersachsen aber nicht und umgekehrt. Ich könnte andere Bundesländer nennen. Das ist natürlich für ein Unternehmen keine tragfähige Basis. Das ist auch Gott sei Dank schon erkannt worden, nachdem wir immer wieder vehement darauf hingewiesen haben. Und es gab dieses Medizinforschungsgesetz als erster Teil einer Pharmastrategie der Bundesregierung. Und darin wurde beispielsweise geregelt, dass diese Ethikkommissionen, dass die vereinfacht werden müssen, dass Datenschutz vereinfacht werden muss an der Stelle. Also dass die Umsetzungsmöglichkeit für die Durchführung klinischer Studien in Deutschland stark verbessert werden. Und das ist ein erster wichtiger Schritt, aber es gibt noch viele andere Dinge, die wir machen müssen. Am Ende des Tages ist ja das Ziel der Forschung, neue innovative Medikamente in den Markt zu bringen. Und sie müssen einfach immer davon ausgehen, vom Tag der Entdeckung eines Moleküls bis zu dem Tag, wo das dann zugelassen wird, passieren all diese Schritte, die ich eben beschrieben habe. Forschung, klinische Studien, sind die Produkte sicher, kann man die produzieren? Das sind 12 Jahre. 12 Jahre, bis sie wirklich in den Markt kommen. Und wenn sie dann aber auf ein Marktumfeld kommen, wo Erstattung und die Preissetzung von Medikamenten sehr, sehr, sehr schwierig ist und wo sie heute überhaupt keine Planungssicherheit haben darüber, ob sie das Medikament, an dem sie heute arbeiten, für das sie heute Hunderte von Millionen oder Milliarden investieren, ob sie dafür einen ansatzweise auskömmlichen Erstattungspreis bekommen, das können sie unternehmerisch fast nicht verantworten. Und das ist ein bisschen die Situation, in der wir in Deutschland sind. Und auch da ist es leider nicht so einfach, wie man immer denkt. Wir haben in Deutschland schon die Möglichkeit, Innovation zu den Patienten zu bringen. Tatsächlich auch besser als in vielen anderen Ländern.
Die Politik, wer ist das genau? Ist das die Bundesregierung? Was davon ist relativ kurzfristig und einfach zu lösen? Und wo braucht man echt einen Großnebel? Gerade beim Thema Föderalismus, glaube ich, ist es ja nicht ganz so easy, oder?
Ja, Föderalismus ist sicher eine sehr bewusst gewählte Staatsform. Ich glaube, wir sind alle ganz dankbar, dass wir das haben. Tatsächlich müssen wir aber auch, glaube ich, da mal genauer hinschauen, was an Themen überhaupt föderalistisch alles geregelt werden müsste. Ich begebe mich da jetzt ins kurze Gras, nehme aber mal ein anderes Thema, Bildung. Also ziehen Sie mal mit 2 schulpflichtigen Kindern aus Bremen nach Bayern. Das ist für die schulpflichtigen Kinder der Super-GAU. Ja? Also da verlieren Sie 2 Schuljahre, wenn es sein muss. Das kann nicht sein. Und ähnlich wie Bildung nicht an Bundesländergrenzen irgendwie Halt machen sollte, meiner Ansicht und auch Erfahrung als selber dreifacher Vater, gilt es irgendwie auch für die Medizin. Also ich glaube, es braucht schon einen gemeinsamen Kontext und Kanon. Und wir alle haben das während der Pandemie erlebt, wenn es dann immer diese Ministerpräsidentenkonferenzen gab, wo dann wieder festgelegt wurde, gibt es jetzt einen Lockdown oder nicht. Die waren sich in der Runde alle einig, sind nach dem Meeting vor die Presse getreten und auf einmal hatten sie 16 verschiedene Versionen der Wahrheit dessen, was da besprochen wurde. Das ist ein bisschen das Problem. Also wir haben da keinen richtigen Durchgriff in Deutschland sind da zu kleinstaatisch unterwegs und das funktioniert halt nicht mehr. Und wer ist das denn? Ich glaube, was wir jetzt auch anerkennend sagen müssen, es ist dann irgendwann nach all diesen Krisen auch schon erkannt worden, wie innovativ die pharmazeutische Industrie ist, dass das eben viel weniger ein Kostenfaktor ist, als vielmehr ein Leistungsfaktor für unser Land und ein Faktor, der von volkswirtschaftlich gigantischem Nutzen ist. Direkt dadurch, dass wir Leute einfach gesund und damit unterm Strich natürlich auch arbeitsfähiger halten, ist das eine. Zum Zweiten aber auch das schon eben angesprochen, der volkswirtschaftliche Nutzen durch die Investition in die Industrie, die ja auch andere Industrien, Zulieferindustrien etc. nachziehen. Diese 1 Euro bringt weitere 86 Euro Cent Diskussion. Aber auch die Erkenntnis, dass es nicht sein kann, dass wir als Land der Dichter und Denker, als Land, in dem sehr viele medizinische Innovationen entdeckt wurden, Messenger-RNA, ja, BioNTech, geht auch noch weiter zurück aufs Max-Planck-Institut Anfang des Jahrtausends, dass wir uns selber so wegregulieren, dass wir im Prinzip diese ganzen Medikamente nicht in der Geschwindigkeit entwickeln können. Wir waren bis vor 4 Jahren die zweitstärkste Nation, was klinische Forschung betrifft. Wir sind jetzt gerade auf Platz 7 abgerutscht. Unter anderem Spanien ist größer als wir. Das spanische Beispiel habe ich schon erwähnt und wie die das schneller hinbekommen. Spanien hat weniger Einwohner, hat weniger Industrie, aber sind ein attraktiverer Standort für Studien. Das kann nicht sein. Und gerade in einer wissens- und forschungsbasierten Industrie wie der unseren ist natürlich das immer der erste Schritt. Wir müssen immer dafür Sorge tragen, dass wir hier forschen können, also für die Forschenden eine gute Umgebung haben, schnelle Genehmigungsverfahren haben, dann aber auch, das ist notwendig, als nächster Schritt dafür Sorge tragen, dass wir auch hier produzieren können. Ohne Forschung werden Sie keine Produktion haben und ohne Produktion werden Sie aber auch keine Forschung haben. Das, was Sie sich überlegen, muss ja hergestellt werden. Und dann muss die Produktion halt ermöglicht werden, besser ermöglicht werden, darüber, dass Sie beispielsweise viel schnellere Genehmigungsverfahren haben, dass nicht jedes Regierungspräsidium andere Anforderungen an die Qualität stellt. Also machen Sie mal eine Fabrik in Warburg und eine in Hameln und eine in Bruchsal. Das ist so, als wenn Sie in drei verschiedenen Ländern die Genehmigungsverfahren beantragen müssen. Das ist nicht akzeptabel. Es bietet auch keinerlei Mehrwert. Das ist einfach nur Wildwuchs von Bürokratie. Das müssen wir dringend ändern. Und wir brauchen, und das war das, was ich eben ja auch schon in diesem Krebsbeispiel versucht habe zu illustrieren, wir brauchen dann auch auskömmliche Bedingungen für die Firmen. Also wenn Sie Solaranlagen hier produzieren, aber können die hier nicht loswerden, werden Sie die irgendwann hier nicht mehr produzieren. So einfach ist das. Und vieles ist erkannt. Wir müssen jetzt aber dafür Sorge tragen, dass das auch umgesetzt wird. Die gute Nachricht an der Stelle ist, das ist alles lösbar. Es gibt noch Industrie hier. Und die wollen alle. Ich kenne die alle. Die sind ja in ganz großen Teilen bei uns auch im BPI organisiert. Und alle möchten, das ist eine Herzensangelegenheit, wirklich ihren Job hier so gut machen, dass wir die Bevölkerung wirklich passgenau und so gut wie möglich versorgen. Und das geht am besten, wenn wir das von hier tun. Aber da müssen wir diesen Unternehmen auch ein bisschen helfen. Wenn ich mir als früherer Unternehmer, ich habe ja früher auch ein Pharmaunternehmen geleitet, nur zwei Dinge wünschen darf, es ist fast sogar nur eins, dann wäre das Wort Planungssicherheit. Ja? Man kann mit fast allem arbeiten, nur nicht mit Szenarien, die nicht planbar und nicht absehbar sind. Sehen wir jetzt beim Thema Zölle. Alle schwimmen gerade komplett im Trüben, weil wir nicht wissen, was sich Trump jetzt irgendwie morgen früh ausdenkt und dann morgen Abend auf Twitter schon wieder einfängt oder X oder wie es heißt. So, also wir brauchen als Unternehmen und insbesondere in der pharmazeutischen Industrie, wo unsere Entwicklungszyklen eben viel länger sind als die Entwicklung eines Schokoriegels oder sowas oder eines neuen T-Shirts, ja, es braucht Jahre. Da brauchen wir stabile Rahmenbedingungen, wir brauchen Planungssicherheit. Wenn wir uns noch was wünschen dürfen, dann ist das Abschreibungsmöglichkeiten, ja, also dass sie auch irgendwie incentiviert werden, hier Geld zu investieren in dieses Land. Die sehr gute Nachricht an der Stelle ist, und das habe ich auch schon unserem jetzt scheidenden Bundeskanzler damals im Kanzleramt gesagt, Sie werden nicht viele Gespräche haben, wo Industrien hier sind, die nicht nach Subventionen schreien. Wir tun das nicht. Wir wollen kein Geld von der Regierung. Wir wollen kein Geld vom Staat. Wir wollen das gerne selber machen. Wir wollen aber nur auch befähigt und in die Lage versetzt zu werden, unternehmerisch handeln zu können und agieren zu können. Und da scheitert es eben. Also diese überbordende Regulierer ist das Thema, die wirklich sehr, sehr langwierigen Genehmigungsverfahren, die nicht ausreichend vorhandene Planungssicherheit und dann natürlich einen Markt, der auch es ermöglicht, dass man die Produkte, die wir entwickeln, erforschen, produzieren, dann auch in Deutschland zu Preisen verkaufen können, mit denen man das dann hier auch bewerkstelligen kann.
Eine wunderbare Zusammenfassung zum Schluss. Kai-Joachimsen, vielen, vielen Dank. Viel gelernt und klarer Aufruf, dass wir hier eine Zukunftsindustrie bauen können. Wir müssen es nur wollen und diese letzte Meile gehen, auch wenn die lang ist. Dankeschön.
Danke, Herr Gisch.
Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.